Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Kohle, Klima, Notstrand. Wir berichten heute über Australien vor der Wahl. Nachhaltig handeln als Planspiel. Wir schauen auf die komplexe Interessenlage beim Palmöl. Foodwatch, die Verbraucherorganisation Foodwatch, hat eine neue Studie zum Thema Nährwertkennzeichnung und Ampel für Lebensmittel vorgelegt. Mit Loop gegen Verpackungsmüll, der Onlinehandel experimentiert jetzt mit einem Pfandsystem, und im Verbrauchertipp werden Sie erfahren, dass auch für Gartenlauben das Baurecht gilt. War es das Werk der Grünen, wie es einige Konservative behaupten? Die in Australien anstehende Parlamentswahl, die nennen viele jedenfalls nur noch die Klimawahl. Nachdem die meisten australischen Regierungen in der Vergangenheit damit punkten konnten, den Klimawandel und seine Auswirkungen schlicht zu ignorieren, wenn nicht zu leugnen, scheinen Maßnahmen gegen die Klimakrise jetzt aber zu wahlentscheidenden Argumenten zu werden. Kein Wunder, angesichts jahrelanger Dürren und zunehmenden Buschfeuern in Down Under sowie der Bedrohten des bedrohten Weltkulturerbes des Great Barrier Reef. Lena Bodewein berichtet.
Wenige Tage vor der Wahl ist das Klima aufgeheizt, im doppelten Sinne. Fast ein Drittel der Australier gab an, dass Umweltschutz und Klimawandel für sie das wichtigste Thema seien. Ein Sommer voller Hitzerekorde, Dürre und Buschbränden hat sie die Folgen der Erderwärmung spüren lassen, so Beobachter. In Sydney gab es deswegen
einen Weckruf, aktiv zu werden. Premierminister Scott Morrison muss den Klimanotstand ausrufen.
So der australische Greenpeace-Chef David Ritter. Umweltschützer hatten sich von der Sydney Harbour Bridge abgeseilt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
Australia is already experiencing climate emergency.
Denn Australien erlebt den Klimanotstand und die Zerstörung durch den Klimawandel. Und der größte Verursacher dieser Zerstörung, die vielen australischen Familien schadet, ist Kohle.
Australien ist Kohleexport-Weltmeister. Das Land erzeugt 77% seines Stroms in Kohlekraftwerken. Die jetzige Regierung hat eine CO2-Steuer schnellstmöglich abgeschafft. Legendär ist die Kohle-Liebeserklärung des heutigen Premiers.
This is coal. Don't be afraid. Don't be scared.
Das ist Kohle, fürchtet euch nicht, sagte er und hielt bei einer Parlamentsdebatte vor 2 Jahren einen Kohlebrocken in die Luft. Sie schadet euch nicht. Das glauben viele Australier nicht mehr. Sie wollen, dass ihr Land aus dieser Industrie aussteigt und dementsprechend die jetzige Regierung abwählen. Michael McMillan hält diese Bedenken für einen Luxus von Städtern. In Sydney und Melbourne könne man so denken. Aber hier in Townsville sei einem in der Wahlkabine die Wirtschaft doch am wichtigsten.
Australien war immer eine Wirtschaft, die von Bodenschätzen und Landwirtschaft getragen wurde. Jetzt gehen wir in Richtung Dienstleistung. Aber auf dem Weg dahin müssen wir uns auf die Industrien verlassen, die immer unsere Säulen waren.
Also auf den Bergbau. Townsville ist eine Stadt in Nord-Queensland mit 190.000 Einwohnern. Ein Teil dieser Einwohner hofft laut Wirtschaftsförderer McMillan auf die Carmichael-Mine. Die größte Kohlemine der Welt soll es werden, wenige 100 Kilometer von Townsville entfernt. Der indische Bergbaugigant Adani plant seit 9 Jahren die Erschließung und will 10 bis 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern. Das trifft auf heftigen Widerstand. Zu McMillans Unverständnis.
Wenn diese Mine nicht kommt, dann ist das noch lange nicht das Ende der Erderwärmung. Wenn die Kohle nicht aus Australien kommt, dann von woanders her.
Wendy Tubman, 68 Jahre alt, lebt in Townsville. Sie kämpft gegen die Mine und hat auch schon mal das örtliche Adani-Hauptquartier besetzt. Ein Grund für ihr Engagement? Das Great Barrier Reef, ein Weltnaturerbe, unweit von Townsville gelegen. Bei steigenden Wassertemperaturen durch den Klimawandel kommt es zur Korallenbleiche. Aber das ist noch nicht alles. Die geförderte Kohle wird durch das Riff transportiert. Und dann kommt es zu Unfällen. Schiffe verlieren Kohle, Öl, rammen das Riff. So ein wunderbares, komplexes Gebilde. Und wir bringen es um für ein paar Tonnen Kohle.
Die Stimmung vor den Wahlen in Australien beschrieb Lena Bodewein. Palmöl wird bei uns im Diesel Treibstoff eingesetzt, gerne auch in Heizkraftwerken. Außerdem sehr oft in Lebensmitteln, Futtermitteln, Medikamenten, Kosmetika und Reinigungsmitteln. Dort, wo die Palmen wachsen, zum Beispiel in Lateinamerika oder Südasien, hat die große Nachfrage jedoch verheerende Wirkung. Oft werden Regenwälder abgeholzt und selbst der nachhaltige Anbau ist nicht einfach durchzusetzen. Um mehr Verständnis dafür zu wecken, hatte die in der Entwicklungszusammenarbeit aktive Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GEZ in Berlin zu einem Planspiel eingeladen. Philipp Banse hat zugeguckt.
Ich nehme jetzt so viel Wasser raus, wie ich brauche für meine Palmenplantage und meine Viehzucht.
Ilka Pedersen steht mit 8 Mitspielern um einen Tisch, darauf das bunte Spielbrett. Blau schlängelt sich ein Flusslauf in Kolumbien durch grüne Felder, anfangs durch Regenwald und Savanne. Die Spieler beschäftigen sich alle beruflich mit Palmöl, kommen aus Behörden, Firmen und Nichtregierungsorganisationen. Im Spiel schlüpfen sie in die Rolle von kolumbianischen Bauern. Sie können Land kaufen und Tiere züchten, Reis anbauen oder Palmölplantagen anlegen. Im Idealfall würden sie das nachhaltig gestalten und die Ressourcen gerecht verteilen. Denn Wasser ist knapp. Aber Ilka Pedersen hat ihr Land am Oberlauf des Flusses und kann sich daher allein schon deshalb großzügiger selbst bedienen als Bauern weiter flussabwärts. Pedersen ist im wahren Leben die Palmölexpertin der Umweltschutzorganisation WWF. Aber in ihrer Rolle als privilegierte Landbesitzerin hat sie nur ein Ziel.
Im Moment einfach maximaler Profit.
Das politische Ziel dieses Spiels ist es im Prinzip, ein Bewusstsein zu entwickeln für die Problematik vor Ort.
Sagt Oliver Ramme vom Forum Nachhaltiges Palmöl, einem Verein aus 48 Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Verbänden und dem Bundesernährungsministerium. Manche Umweltverbände werfen dem Forum vor, zu industrienah zu sein. Die 30 Expertinnen und Expertinnen hat das Forum Nachhaltiges Palmöl zum Spielen eingeladen, damit sie besser verstehen, warum es vor Ort so schwer ist, Palmöl nachhaltig zu produzieren, also ohne den Regenwald unwiederbringlich zu roden und Menschen auszubeuten.
Was da war und was das Government gemeinsam ist, einfach einkassiert hat.
Nein, die Frage ist, wie gehen wir damit?
Weil für diesen Plot war gar kein Wasser übrig.
Andreas Knöll vom Forum Nachhaltiges Palmöl besitzt Land am unteren Flusslauf. Um es bewässern zu können, ist er auf den guten Willen der Großbauern am Flussoberlauf angewiesen.
Also brauche ich nur einen einzigen Tropfen. Ich frage von allen von euch nur einen einzigen Tropfen. Und wir sind irgendwie 12, 13 Leute und dann könntet ihr doch mir einen Tropfen geben.
Macht aber niemand. Das Spiel wurde entwickelt von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, und zwar mit Experten und Bauern vor Ort in den Ländern. Die Anreize im Rollenspiel seien durchaus realistisch, sagt Ilka Pedersen vom WWF. Sie lerne noch etwas dazu.
Ich lerne gerade schon relativ viel noch, also weil es tatsächlich schwierig ist, einen guten Vorschlag zu machen, warum ich meinen maximalen Profit aufgeben sollte. Also es macht aus meiner Sicht als Produzent hier überhaupt keinen Sinn.
Das Spiel funktioniert offensichtlich als Spiel. Aber hat er auch etwas Neues gelernt? Da ist sich Jan Seven vom Umweltbundesamt nicht so sicher.
Also ich persönlich noch nicht. Ich habe lange in der ländlichen Entwicklung gearbeitet, in Entwicklungsländern. Da ging es um Reisanbau. Aber die Problematik, die wir hier eigentlich im Zentrum des Spiels haben, ist mir bekannt. Was ich immer wieder interessant finde, ist, wie schwierig das ist, dass Menschen sich organisieren, wenn es um ein gemeinsames Interesse geht.
Nämlich Palmöl anzubauen, ohne Natur und Mensch zu schaden. Eigentlich wollte die Bundesregierung die Firmen zu freiwilligen Selbstverpflichtungen bewegen, sodass Ende 2020, also Ende nächsten Jahres schon, in Deutschland nur Palmöl verkauft würde, das aus nachhaltiger Herstellung stammt. Das aber wird nicht klappen, sagt Andreas Knöll vom staatsnahen Forum Nachhaltiges Palmöl.
Im Schnitt über alle 4 Branchen hinweg sind das ziemlich genau 55%, die wir jetzt erreicht haben. Und es gibt Prognosen, die uns hoffen lassen, dass wir bis Ende 2020 das weit über 70% nochmal erweitern können.
Am Ende des Spiels sind viele Teilnehmer desillusioniert. Es gab keinen Anreiz, sich solidarisch zu verhalten, sagen sie, vor allem, weil der Staat zu schwach war und keinen Druck gemacht hat. So gab es auch keinen Anreiz, nachhaltig zu produzieren. Es ist einfach zu teuer und der Weltmarktpreis zu niedrig. Alles bekannte Probleme aus dem wahren Leben.
über die schwere Interessenlage bei Palmöl Philipp Banse. Eigentlich stehen die meisten Informationen, wie viel Zucker, Fett oder Eiweiß ein Produkt enthält, bereits auf der Verpackung, nicht immer gut lesbar. Verbraucherschützer befürworten deshalb oft eine Art Ampelkennzeichnung, aber dieses System wäre auch nicht perfekt. Die Bundesregierung bastelt jetzt selbst an einem neuen Modell für eine Nährwertkennzeichnung. Allerdings trägt Ernährungsministerin Julia Klöckner auch Bedenken vor. Die Verbraucherorganisation Foodwatch präsentierte heute Morgen Erkenntnisse, welche Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel am verständlichsten für die Verbraucher ist. Daniela Siebert, was genau wurde untersucht?
Also die Ernährungswissenschaftlerin Chantal Julia, Professorin an der Universität Paris-Nord, hat 5 verschiedene Varianten untersucht, wie die Kennzeichnung ungesunder Nahrungsmittelbestandteile bei Verbrauchern ankommt, wie gut ihnen also auf der Verpackungsvorderseite signalisiert wird, welche Produkte nachteilige Wirkungen haben können. Die zentrale Botschaft ihrer Untersuchung ist, jede Markierung ist besser als gar keine, weil sie alle dazu führen, dass Verbraucher die Nährstoffqualität eines Lebensmittels besser erkennen. Chantal Julia.
L'information nutritionnelle actuellement est délivrée sous la forme de la déclaration nutritionnelle à l'arrière du paquet.
Derzeit werden die Nährwertinformationen auf der Rückseite der Verpackungen gegeben. Sehr verklausuliert. Und Untersuchungen zeigen, dass weniger als 10% der Kunden die Packungsrückseite im Supermarkt überhaupt anschauen. Für die Vorderseitenkennzeichnung Nutri-Score gab es in Frankreich schon Untersuchungen, dass sie tatsächlich zu Kaufentscheidungen führt, die einen gesünderen Speiseplan zur Folge haben.
Et là aussi, cela a montré que le Nutri-Score aide davantage les consommateurs à effectuer des choix plus favorables sur le plan nutritionnel.
Am besten schnitt in ihrer Untersuchung auch genau besagter Nutri-Score ab, ein ampelfarbiges System mit den Kategorien A, tiefgrün, bis E, tiefrot, das in Frankreich, bald auch in Belgien und Spanien angewendet wird. Ziel der Studie war es, die objektive Verständlichkeit zu untersuchen, also wie gut die Konsumenten die Informationen verstehen, die ihnen mithilfe dieser Logos gegeben werden und ob sie daraufhin verschiedene Produkte richtig einordnen, je nach ihrer Nährwertqualität. Unter den untersuchten Systemen hat der Nutri-Score am besten zur besseren Einschätzung verholfen.
C'est le Nutri-Score qui aide le plus les consommateurs à mieux classer les aliments.
Die Untersuchung war so aufgebaut, dass 1000 Personen in Deutschland online befragt wurden, je zur Hälfte Männer und Frauen, alle über 18 und aus verschiedenen Einkommensgruppen. Personen, die nie oder selten Pizza, Kuchen und Frühstückscerealien kaufen, durften nicht teilnehmen. Damit sind wir auch schon bei den untersuchten Beispielfällen, nämlich Kuchen, Pizza und Cerealien. Die Studienteilnehmer sollten nämlich die Nährstoffqualität solcher Produkte einschätzen. Und nimmt man ein und dieselbe Käsekuchenpackung, zeigt der Nutri-Score dort ein hellgrün unterlegtes B. Die ebenfalls untersuchte Warnzeichen-Kennzeichnung aus Chile zeigt ein schwarzes Warnschild mit der Schrift viel Zucker. Das in Australien und Neuseeland gebräuchliche Gesundheitssternesystem zeigt 3 von 5 möglichen Sternen mit nichtfarbigen Zusatzfenstern, etwa zum Zuckergehalt in Gramm je 100 Gramm. Und das System multipler Ampeln aus Großbritannien bildet 5 verschiedene Fensterchen ab für Kalorien, Zucker, Salz, Fette und gesättigte Fette, jeweils mit einem Farbrand aus einer Ampelfarbe und einer Prozentangabe. Hier beim Käsekuchen waren das also zum Beispiel 2% Salz. Die 5. Variante ist die Kennzeichnung der Referenzaufnahmemenge für Erwachsene. Die wurde auch getestet. Die zeigt keine Farbkodierung, aber Angaben für 50 Gramm und dann jeweils den Anteil Energie, Zucker, Fett, Salz und gesättigte Fette jeweils in Gramm und Prozent. Das Ergebnis, wie gesagt, Nutri-Score schnitt am besten ab. Foodwatch sieht sich durch dieses Ergebnis in der Forderung nach einer schnellen Einführung von Nutri-Score in Deutschland bestätigt. Und dazu hören wir Luise Molling von Foodwatch.
Wir sind der Meinung, Frau Klöckner darf jetzt nicht noch mehr Zeit vergeuden. Wir haben wirklich ein massives Problem mit Fehlernährung. Wir brauchen eben effektive Maßnahmen, um gesunde Ernährung im Alltag zu erleichtern. Sie soll nicht länger Zeit vergeuden. Sie soll die wissenschaftlichen Fakten endlich anerkennen. Der Nutri-Score ist ein sehr wissenschaftlich solide untersuchtes Kennzeichnungssystem und sie sollte das eben jetzt in Deutschland auch einführen und sich auf europäischer Ebene auch für eine verpflichtende Kennzeichnung mit dem Nutri-Score stark machen.
Also interessanterweise hatte sich vor ein paar Tagen auch der Deutschlandchef von Nestlé für die Einführung von Nutri-Score stark gemacht, aber die Rechtsunsicherheit dafür in Deutschland bedauert. Der Hersteller Iglo hatte das freiwillig gemacht und war jetzt vom Landgericht Hamburg damit gestoppt worden.
Foodwatch über eine verständlichere Lebensmittelkennzeichnung. Danke an Daniela Siebert für diese Informationen. Der beste Umweltschutz ist, erst gar keine Schäden oder Müll zu produzieren, zum Beispiel durch Verpackungen. Das könnte gefördert werden durch ein neues System namens Loop, der englische Begriff für Schlaufe. Eine moderne Variante des Pfandsystems, erhoben auf vielerlei Verpackungen von Lebensmitteln, Waschmitteln oder sogar Zahnpasta. Das neue System zur Abfallvermeidung beim alltäglichen Einkauf wurde gestern Abend in Paris vorgestellt. Eine Weltpremiere, und Susanne Krause war dabei.
My Little Loop nennt sich die neue französische Webplattform, die Markenartikel für den Alltagsbedarf anbietet, in für Wiederverwendung konzipierten Verpackungen. Im Loop-Sortiment finden sich zum Beispiel die Aperitif-Cracker des kleinen südfranzösischen Herstellers Biscuiterie de Provence. Normalerweise steckt die Ware in Wegwerfhüllen aus Plastik oder Karton. Unternehmenschef Franck Bédouin präsentiert stolz die neue, schick designte Metallbüchse für das feine Salzgebäck.
Le consommateur achète les produits et l'emballage.
Der Käufer bezahlt für die Ware und die Verpackung. Bei Rückgabe der Dose erhält er deren Pfandpreis erstattet. Loop liefert uns dann die leere, gereinigte Dose, die wir neu befüllen. Der Kreislauf wird nur unterbrochen, wenn ein Kunde die schöne Büchse nicht mehr hergeben möchte. Beim Einkauf zahlt der Kunde wegen dem Pfandeinsatz etwas mehr. Die Ware per se jedoch ist im Kilopreis billiger als in der Wegwerfpackung. Geliefert wird der Online-Einkauf in einer stabilen Kunststoffbox, die gleichfalls zum Rücktransport der leeren Behältnisse dient. Die Loop-Einkaufsplattform bietet Zahnpasta in fester Form im Schraubglas, Olivenöl in Pfandflaschen sowie eine speziell entworfene Zahnbürste einer Marke des Multis Procter & Gambler. Dessen Frankreich-Chef ist Benjamin Binot. Wir haben eine Zahnbürste in Form eines schönen und langlebigen Objekts entwickelt. Der Stiel besteht aus Kompositmaterial und natürlichen Mineralien. Die Bürste wird aufgeklipst, ein Verfahren, das wir uns haben patentieren lassen. Der Stiel soll 100 Bürstenwechsel lang halten. Ist die Bürste abgenutzt, wird sie von uns recycelt. Mit diesem neuen Modell wird der Plastikverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Zahnbürsten um 60% gesenkt. Die Idee zum Loop-System stammt von Tom Secchi, Chef von TerraCycle. Sein Unternehmen recycelt seit langen Jahren all das, was normalerweise nicht recycelt werden kann, wie Kippen und Wegwerfwindeln. Vor 2 Jahren hatte Secchi die Idee, wie sich Verpackungsmüll verringern lässt, von vornherein. Bei Verpackungen sei das Problem, dass diese zumeist nur einmal genutzt werden.
And the light bulb was one simple moment.
Der Zündfunke entsprang einem Gedanken. Warum soll man sich zum Eigentümer von etwas machen, was man gar nicht haben möchte? Möchten Sie wirklich einen leeren Getränkebehälter besitzen, eine geleerte Chipstüte, einen benutzten Kaffeebecher? Wenn aber der Warenhersteller Eigentümer der Verpackung bleibt, geschieht ein Wunder. Dann ist er aus finanziellen Gründen motiviert, die Verpackung langlebig zu gestalten. Mit der Online-Einkaufsplattform My Little Loop soll ein umweltfreundlicheres Konsumverhalten beworben werden. Würde ein Behälter nur 5-mal recycelt und wiederverwendet, entspräche die Umweltbelastung durch den Transport der herkömmlicher Lieferungen von Online-Käufen, sagen die Loop-Verantwortlichen. Überzeugt vom neuen System ist auch Laurent Vallée, Chef der Carrefour-Gruppe, einer der größten französischen Einzelhandelsketten, ein Loop-Partner. Nach der Testphase von My Little Loop werden wir die Waren mit nachhaltiger Verpackung auch auf unserer Einkaufsplattform anbieten, mit zusätzlichen Eigenproduktionen. Falls das Loop-System genügend Kundschaft findet, denken wir daran, das Sortiment auch in unseren Supermärkten anzubieten. Loop will die Welt erobern. In Kürze geht es auch in New York an den Start, danach in Tokio und San Francisco. Gerade hat Tom Secchi ein weiteres Abkommen mit einer großen deutschen Einzelhandelskette geschlossen. Zuspruch und Unterstützung findet das System auch bei Elisa Tonda, die beim UN-Umweltprogramm UNEP die Aktion Konsum und Produktion leitet.
So we're really very much looking forward to
Wir werden sehr aufmerksam verfolgen, welche Lehren der Testlauf von Loop erbringt. Die Erfahrungen wollen wir dann weltweit bekannt machen, um andere zu inspirieren und sie anzuhalten, das Modell nachzuahmen. Nun ist der Ball im Lager der Verbraucher.
Große Konzerne wollen Loop erproben, eine Art Pfandsystem für Verpackungen und Zubehör im Versandhandel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Gartenlaube kann vieles sein. Ein Ort, um Gartengeräte zu lagern, ein Ort, um Pflanzen umzutopfen, ein Ort, um nach getaner Arbeit die Beine hochzulegen. Aber so relaxed das klingt, auch für Gartenlauben gilt das Baurecht. Der Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Es regnet ja auch schon mal und da möchte man auch den Garten genießen. Dann bietet sich so eine Laube an.
Ich möchte einen Ort haben, wo ich abschalten kann, wenn ich das möchte.
Wir könnten im Winter dann die Polster von den Sommermöbeln da reintun.
Wenn man eine nette Runde hat und es wird mal abends ein bisschen frischer, dann geht man einfach in die Gartenlaube rein.
Eine Gartenlaube ist praktisch, egal ob sie als Regenschutz, zum Seele baumeln lassen, als Lagerraum oder Ausweichquartier für eine feuchtfröhliche Runde dient. Aber einfach kaufen und aufstellen, das ist keine gute Idee. Denn manche Laube darf nur mit Genehmigung gebaut werden. Die Regeln dafür variieren, je nach Bundesland. Jürgen Helle verkauft vom nordrhein-westfälischen Brilon aus bundesweit Gartenhäuser und rät seinen Kunden deshalb immer:
Auf jeden Fall nachfragen. Also egal, was man vorhat, lieber einmal mehr zum Amt hingehen, was die von der geplanten Sache halten, dann wäre man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Manche Landesbauordnungen verlangen ab 10 Quadratmetern Grundfläche eine Baugenehmigung. Andere, wie zum Beispiel in Hessen, ab 30 Kubikmetern umbauten Raum. Wieder andere, wie in Nordrhein-Westfalen, ziehen die Grenze bei 75 Kubikmetern. Das ist immerhin ein Häuschen von 5 Metern Länge, 5 Metern Breite und 3 Metern Höhe. Und eigentlich darf so ein genehmigungsfreies Gartenhaus nur als Aufbewahrungsort für Gartenutensilien dienen. Aber
wenn man mal das Kaffee im Gartenhäuschen trinken will, weil das Wetter draußen schlecht ist, dann wird wahrscheinlich auch kaum einer was dagegen einzuwenden haben.
Heikel wird es allerdings, wenn das Gartenhaus mit einer Toilette oder einer Heizung ausgestattet ist. Dafür ist dann auf jeden Fall eine Baugenehmigung nötig. Auch über den Abstand zum Nachbargrundstück lässt sich streiten. Kleine Geräteschuppen dürfen meistens nah an der Grundstücksgrenze stehen, größere Gebäude nicht, wobei auch hier die exakten Regeln von Bundesland zu Bundesland variieren. Apropos Nachbargrundstück. Selbst wer pingelig alle Regeln einhält, kann einen Krieg mit den Nachbarn vom Zaun brechen, wenn das neue Gartenhaus zum Beispiel deren mühsam angelegten Gemüsebeeten die Sonne nimmt.
Ich denke, man sollte vielleicht vorab mal einmal mit dem Nachbarn sprechen, was man vorhat, ob er was dagegen hat oder nicht. Vielleicht könnte man das ja auch mal einen Meter nach links oder rechts schieben, dass er eventuell seinen Gemüsegarten nicht beschattet bekommt.
Das Angebot an vorgefertigten Lauben ist groß. Es reicht vom eher klassischen Landhausstil mit verziertem Giebel bis zum modernen Würfel mit Flachdach. Versierte Heimwerker können ein Gartenhaus auch selber entwerfen und bauen. Billiger als eine Laube von der Stange dürfte das aber nur in Ausnahmefällen werden.
Mit einer Wandstärke von 28 mm, in der Größe von 2x3 Meter, mit dem Holzboden dabei, inklusive Betonschindeln, sollte man irgendwo schon so 1200 Euro für einrechnen.
Luxusgartenhäuser können allerdings auch fünfstellige Summen kosten. Nach dem Bau geht es dann ans Einrichten, wobei so manche Traumlaube sicherlich auch ein Traum bleiben wird.
Meine Traumlaube mit einer großen Eckbank, einem Ruhesessel zum Schaukeln, eine Miniküche, damit man mal eben Kaffee machen kann. Vielleicht noch so eine kleine Bar, damit man immer alles parat hat, wenn dann mal Überraschungsgäste kommen. Ja, schöne Bilder an den Wänden. Eigentlich so ein Mini-Ferienhaus.
Der Verbrauchertipp von Bernd Debus, den Sie auch nachlesen, nachhören können auf deutschlandfunk.de wie auch andere Beiträge. Das Kabinett, also die Ministerriege der Bundesregierung, hat den Mindestlohn für Azubis gebilligt. Mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.